Diplom-Ingenieur Hans Mitheis erzählt in diesem zweiten Podcast für Bezirkspodcast seine bewegende Familiengeschichte. Seine Eltern mussten aufgrund der Beneš-Dekrete aus Bruck an der Donau, slowakisch Mostná Ostrove, 1945 fliehen, also sie wurden vertrieben und haben sich in Wien angesiedelt. Das war nicht leicht, diese Zeit, und darüber soll er auch erzählen. Und die Brucker treffen sich auch einmal im Jahr und tauschen sich noch aus über die Vergangenheit. Außerdem erzählt er in diesem Podcast auch über seine Tätigkeit als Obmann des Vereins Kultur 23 Mauer aktiv, den er von Ernst Paletta übernommen hat und jetzt kulturelle Tätigkeiten in Mauer fördert damit. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Diplom-Ingenieur Mitheis, und vielen Dank, dass Sie sich ein zweites Mal für uns Zeit genommen haben.
Gerne.
Und es gibt ja tatsächlich einiges zu erzählen. Ein großes Anliegen ist Ihnen einmal, über die Brucker zu erzählen. Das ist relativ unbekannt in Mauer und sollte aber bekannter werden. Sie haben ja schon einen Artikel darüber auf mauer.at geschrieben, aber gesagt, Sie würden gerne da mal was erzählen darüber.
Ja. Also ist deswegen ein für mich ein wichtiger Punkt und auch für Mauer ein wichtiger Punkt. Meine Eltern stammen aus Bruck an der Donau. Das ist in der Nähe von Bratislava, heißt jetzt Mospri Bratislava. War immer eine deutsche Ortschaft, und natürlich im Rahmen oder im Zuge der Beneš-Dekrete ist die Ortschaft aber fast komplett, bis auf die, die Slowaken geheiratet haben schon. Also zum Beispiel meine Cousine lebt drüben, die ist geblieben, weil die Mutter hat einen Slowaken da geheiratet und ist daher drüben geblieben. Aber alle anderen, und das waren so ungefähr 1700, sind da vertrieben worden. Und zwar von einem wirklich, also innerhalb von ein paar Stunden. Die Bauern waren auf den Feldern draußen, sind zurückgekommen, sind irgendwie zusammengetrieben worden. Sie sollen alles, was sie tragen können, auf den Hauptplatz zur Kirche kommen. Und dann sind sie marschiert nach Pressburg. Und das Ganze hat sich innerhalb von ein paar Stunden abgespielt und hat natürlich ja, einige Spuren hinterlassen. Nicht? Weil die Vertreibung, immerhin sind sie hunderte Jahre dort gewesen. Es war immer eine Ortschaft, die entweder ungarisch war, deutsch war, slowakisch war. Je nachdem sind auch die Bücher geschrieben worden, die Kirchenbücher. Deswegen ist zum Beispiel interessant gewesen, dass man in Mauer mindestens einmal zwei Schreibweisen von den Mitheis gehabt haben. Schreiben mit SZ. Der Onkel hat es nur mit einem normalen S geschrieben. War immer abhängig von der Zeit, war gerade ein Slowak oder ein Ungar der Priester. Ne? Und diese Vertreibung hat natürlich geprägt. Ne? Und auch was das Zusammengehörigkeitsgefühl betrifft. Ne? Das heißt, man hat sie damals einfach wiedergefunden in der, es gibt ja einige Bücher dazu, in der Patronfabrik. Das muss ganz schrecklich gewesen sein, dass man zusammengepfercht in einer alten Fabrik, irgendwelche Abortanlagen, kaum was zum Waschen, sind irrsinnig viele gestorben. Und im Juli dann sind sie zusammengetrieben worden, mussten bis an die Grenze marschieren, haben dort übernachtet. Da gibt es jetzt auch einen Gedenkstein bzw. auch einen Gedenkbaum direkt an der Grenze und sind von dort dann einen Tag danach, also auf dem freien Feld haben sie übernachtet, sind sie dann nach Österreich abgeschoben worden. Dabei war meine Mutter, die war damals 19, ihre Eltern, die dann habe ich nicht mehr erlebt, die Mutter von meinem Vater, Der Vater war nicht dabei, weil der war zu diesem Zeitpunkt schon in amerikanischer Gefangenschaft und war klar, nicht? Die Slowaken, und zwar der kompletten, ja, das komplette Heer ist praktisch überstellt worden, den Deutschen, und durfte da mitmachen bei diesem Wahnsinnskrieg. Und dann, und das lässt sich sehr schön verfolgen, sind dort eben die Orte, Kizee, Heimburg und so weiter, wo einige schon geblieben sind. Die wurden durchaus gerne aufgenommen. Ein Gutsbesitzer dort, der dann gleich versucht hat, also einige von ihnen nicht nur unterzubringen, sondern als Erntehelfer und so weiter anzustellen. Und die meisten sind dann weiter marschiert, angeworben auch von Baufirmen nach Wien. Ja, das war Wien zerstört, daher Bedarf da. Und viele von denen sind dann in Wien geblieben. Irrsinnig lange, auch in Barackenlagern. Also an das eine von den Aufnahmen her kann ich mich noch erinnern, in Simmering. Dort bin ich auch geboren. Ja, eigentlich geboren bin ich wahrscheinlich im anderen, weil es gibt eine sehr liebe Aufnahme vom Schweizer Garten von mir. Also es gab ein Lager auch noch im dritten Bezirk. Also haben dort in diesen Baracken gelebt, haben sofort alle irgendwo versucht, Berufe zu lernen, anzulernen. Mein Vater ist schon praktisch als ausgebildeter Zimmerer aus München gekommen, weil die Amerikaner haben also durchaus die Soldaten gleich beschäftigt, und er hat dort Zimmerei gemacht. Und in dem Lager in Simmering hat er dann halt meine Mutter getroffen, und ich bin 48 in Wien geboren. Und ja, je älter man wird, desto mehr denkt man irgendwo nach, wo komme ich her und wie war das. Ne? Mein Vater hat wenig erzählt, meine Mutter gar nichts. Also für die war es wirklich die Patronfabrik vor allem ein wahnsinniger, ein ganz schlimmes Erlebnis und ein Trauma. Und alle, die sind ja nicht nur in Wien geblieben, sondern mein Onkel ist nach Schweden gegangen, die Tante nach Deutschland gegangen und so weiter. Kanada, Australien, das haben sie überall verteilt, diese ungefähr 2000. Und die haben auch danach ziemlichen Zusammenhalt gehabt. Auch, nicht? Und das hat man gemerkt, weil die am Zentralfriedhof etwa waren immer beeindruckt, wenn ein Brucker Begräbnis war, weil hunderte Leute, die dann auch ermahnt werden müssen, sie sollen ein bisschen ruhiger im Zug mitmarschieren und nicht, also da relativ laut halt über die Geschichten erzählen. Und praktisch relativ lang in Lagern, beziehungsweise wir haben dann gegenüber von meinem Großvater haben wir so ein Haus gemietet damals, und von dort, und das war schon relativ klar, eigenes Haus. Ne? Das war klar, ne? Zum Bauern, dazu gehört Grundstück, gehört ein Haus und so weiter. Ne? Und das war ja nicht so einfach. Ne? Also 1953, wo die Gründe? Ne? Also günstig waren über der Donau, dort wohnen auch noch einige. Und dann war eine relativ große Gruppe, die gesagt hat, ja, ziehen wir da raus nach Mauer. Immerhin ein Risiko, also, weil russische Zone. Aber die Grundstücke waren günstig. Und damals, wie man praktisch, wie mein Vater eben das erstanden hat, war in der Margasse, die damalige Eckartsaugasse, war alles noch voll mit Weingärten, also Straße unbefestigt. Also es war in der Kindheit wirklich ein Eldorado, ne? Das muss man wirklich sagen. Und aus der Zeit heraus, ne, und zwar sukzessive, ne, sind einige Mieters herausgezogen, Danzer, Bieber, Lentner, Schage, also sehr, sehr viele, die sich dann sehr gut in Mauer eingelebt haben. glaube ich, in der ersten Zeit durchaus auch so, dass sie etwas scheel angeschaut worden sind, nicht? Weil alle haben riesen Häuser gebaut. Und man war der Meinung, also ein Kummerl, nicht? Weil wer geht in die sowjetische Besatzungszone? Dabei alle erzkatholische, eben wirklich so vom verinnerlichten Glauben, nicht? So Bauernglaube. Und ich habe dann, und das war Anliegen vom Vater, eingeschrieben, bin ich noch in die Volksschule geworden in Simmering und wir wollen noch heraus. Nicht? Und ich kann mich erinnern, noch nicht ganz fertig das Haus, aber wir sind herausgezogen. Und ab September 1954 habe ich dann die Volksschule in Mauer besucht. Und die, ja, also von der Seite her natürlich, die Generation wird immer weniger, meine Eltern sind gestorben, sehr viele andere auch. Und selber denkt man dann, naja, wo komme ich her und wen habe ich noch als Familie? Ne? Und von der Mutterseite habe ich praktisch nur eine Tante, die eine Tante wird 93 jetzt, 95, die ist aber eben angeheiratet worden, die hat sozusagen den jüngsten Bruder meiner Mutter geheiratet. Und dann habe ich noch zwei Cousinen, eine noch in Schweden, der andere ist voriges Jahr gestorben an Krebs. Und die Hedwig in der Slowakei, die ist 84 und die ist insofern sehr aktiv, weil sich ja viele engagieren bei den Karpatendeutschen, die ihr eigenes Heimatblatt haben, die ziemlich gute Organisation in Österreich haben und auch die Organisation in Bratislava, in Pressburg. Logischerweise immer weniger, weil sie zuletzt ist eine sehr aktive Frau Skola mit 97, glaube ich, gestorben. Also, und die Brucker haben die Kontinuität insofern gehalten, weil sie versucht haben, zum Ort hin, weil die dann eingesiedelt worden sind, waren ja auch nicht freiwillig, nicht? Die sind von irgendwo zusammengekommen und die einen sind raus und die anderen sind mit ihren Leiterwagen dahergekommen, 45, zum Ort hin wirklich also versöhnlich zu sein. Das ist sehr gut gegangen, haben sich, glaube ich, einige Freundschaften ergeben, guter Kontakt mit der Bürgermeisterin, es wird was gemacht, was weiß ich, am Friedhof, die alten Grabstätten hergerichtet, die Schrift erneuert und so weiter. Und aus dem Ort selbst, und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, es waren, ja, wie ich schon gesagt habe, sehr katholisch, daher haben wir einen Bischof, nämlich den Schwarz, den Linzer Bischof, auch jetzt schon natürlich emeritiert. Wir haben einige, die in Nonnen, die in Orden waren oder noch immer aktiv sind und so weiter. Schwarz war dabei, der war damals 5 Jahre alt, wie die Vertreibung war. Der Alois Schage war damals 10, das ist einer der rührigsten, der auch dafür gesorgt hat, dass diese beiden Bücher, ja, zumindest einmal die Information zusammengetragen worden ist und zusammengestellt worden ist. Und relativ, ja, jetzt da häufig, also eigentlich jetzt in letzter Zeit ohne Unterbrechungen, weil heuer war das 39. Brucker-Treffen, wird so gesehen regelmäßig, ist klar, bei doch einigen Priestern, die man hat, eine Gedenkmesse, eine Messe gemacht und danach eben sitzt man zusammen und plaudert. Logischerweise würde ich sagen, werden nur immer so aus Bruck selbst vielleicht 15% sein und viele, so gesehen, Interessierte und Jüngere sind jetzt da dabei, weil es ihnen ähnlich geht. Ja, wo komme ich her? Ja.
Diese Geschichte von den Bruckern, die ja, was ich vor 75, 78 Jahren sich abgespielt hat, ja verblüffend ähnlich ist bis jetzt den Flüchtenden ja auch geht, den flüchtenden Menschen, wie sie auch aufbewahrt werden unter inhumanen Bedingungen und so. Und da sieht man, dass das diesen Leuten passiert ist. Und das Schöne ist aber an der Sache, dass ja die wirklich alle oder sehr, die meisten von ihnen sehr schöne Existenzen sich aufgebaut haben. Ja. Nicht? Und gibt es jetzt, Sie haben jetzt von Ihren Verwandten erzählt und von diesen Treffen, gibt es darüber hinaus jetzt zum Beispiel in Mauer auch so eine Community, die sich auch regelmäßiger trifft oder sieht oder mit den Bruckern, wie ist das?
Ja klar, wir haben, es werden ja auch jetzt bei den Jüngeren immer weniger, nicht? Das ist schon klar, aber aus der Mauerer Jugend habe ich natürlich die heißt jetzt Berg, die Hertha, die Lindner ist. Nicht? Von den Lindner sind auch nicht mehr sehr viel da. Großcousin wohnt jetzt neben mir, von der Gerte. Von der Maurerjugend haben wir wirklich auch jetzt schon sehr lange legendäre Treffen, wo ja, war eine tolle Zeit, nicht? Von 10 bis 20, 25, nicht? Wo man irrsinnig viel gemeinsam gemacht hat und das prägt und für zusammen.
Nicht? Die Maurerjugend, das sind ja die aus den 50er Jahren, jetzt frühen 60er Jahren, und da sind auch einige Brucker dabei gewesen.
Ja. Und jetzt ist auch dabei jetzt hat der Stefan Schage, den ich vor ein paar Jahren aufgrund eben einer, es gibt immer so Herbstfahrten, da werden die Gedenkstätten in Kitzsee und in Hainburg und so weiter besucht. Auch der Grenzstein oder praktisch das Grenzdenkmal. Und das ist eine liebe Freundschaft geworden. Ne? Der wohnt in der Nähe, habe ich eigentlich über das kennengelernt. Ne? Auch schon jetzt der Pensionier, der Goldschmied, der aber irrsinnig viel macht. Der ist der Obmann-Stellvertreter, hat sich auch bemüht, nachdem auch die Brucker sich um ihre alte Kirche kümmern, Kelch und sonst was herzurichten. Also sind tolle Erfahrungen. Ja. Und es war früher natürlich eine schöne Gemeinschaft. Ja, zum Beispiel Wenhard habe ich vergessen. Wenhard Josef gehört auch zur Maurer Jugend und war jetzt da beim Gartenfest dabei. Ja, und unterschiedlich nehmen die dann teil. Ne? Die Hertha ist sehr brav immer bei den Treffen, weil sie auch ein Anliegen ist. Und und sie werden immer weniger, die Älteren. Ne? Also ja, Mutter ist vorher gesagt, mit 94. Also die erzählen könnten, aber die haben weniger erzählt.
Ja, diese Traumatisierung, das ist so wie beim Krieg auch, nicht? Dass die Leute das dann einfach nicht mehr erzählen wollen, weil sie sich gar nicht mehr erinnern wollen, dann sie haben es verdrängt.
Ja, bei meiner Mutter war es extrem, war es extrem. Also die Patronenfabrik hat also dieses Erlebnis, ja, praktisch mit nichts, als was man am Leib gehabt hat, nicht? Und für die Sommerzeit noch fürchterlich, weil es natürlich Mäntel und alles noch anzogen haben, ne? Damit sie wenigstens ein bisschen was mitkriegen, ne? Und war schlimm, nicht? Weil wenn man die Geschichten hört, da war dann kurz die Annahme, wenn sie alles Geld hergeben, dann können sie dort bleiben. Nicht? Daraufhin haben sie praktisch alles, was sie noch an Geld gehabt haben, gespendet. Nur das Versprechen war falsches, sondern das Geld war weg. Also, und sie haben wirklich einen Vorteil gehabt, nicht? Weil sie wirklich in einer Notzeit, wo der Bedarf an Arbeitskräften da war, sind sie wirklich geholt worden von den Baufirmen. Die haben sich auch bemüht, dass die, hört sich so schlimm an, aber diese Barackenlager waren eben beigestellt, so alte Waggons oder Holzhütten. Aber jedenfalls, dort sind sie untergebracht worden und haben dann jahrzehntelang zum Teil bei der gleichen Baufirma eben weitergearbeitet und haben dann auch einander geholfen immer. Ne? Das darf man nicht vergessen. Mein Vater war insofern bevorzugt, der Zimmerertag hat zwei Tage so gesehen gekostet. Der Maurer hat einen Tag. Und man hat also exakt dann verrechnet. Man hat gewusst, also ich bin auch schuldig, die zwei Tage den Mittags, und das ist dann eingelöst worden auch. Ja.
Das ist
und dadurch sind natürlich tolle Häuser gebaut worden da in Mauer. verteilt über das ganze, über den ganzen Bereich. Einige oder die meisten wirklich da in der Nähe Margasse, weil da waren eben dann die Mittes, und zwar beide Onkel und die Bieber, die Weinhardt, ja, Lindner, also es war ganz toll. Ja.
Und es ist ja auch schön zu sehen, dass diese Menschen, die da gekommen sind, dann in der zweiten Generation schon so angesehene Bürger sozusagen geworden sind und jetzt die Dinge mitgestalten und lenken. Und das sieht man ja auch, wenn man aus der Geschichte lernen will, dass es ja tatsächlich so ist, wenn flüchtende Menschen kommen und sich gut integrieren, sind sie dann spätestens in der nächsten Generation schon ein Teil der Gesellschaft.
Ja, ja. Und die Vater hat immer betont, es hat auch was Gutes gehabt, dass sie uns vertrieben haben. Naja, es war dann klar, nicht? Man hat es ja miterlebt, auch bei meinen Cousins, nicht? Die also keine Hochschule besuchen konnten, obwohl wahnsinnig talentiert, weil deutschstämmig und so weiter und so weiter. Ja? Und da herüben hat sich das entwickelt, ganz toll, wir haben andere Chancen gehabt. Nicht? Und das Zweite ist garantiert, nicht? Wenn ich zu einem kleinen Bereich Deutschsprechende, die natürlich nur untereinander verhalten, ist das auch nicht gut. Ja? Mhm. Weil man muss sie öffnen.
Das ist richtig, ja.
Und das Öffnen haben sie dann eben gemacht. Nicht? Nach Deutschland gegangen, nach Schweden gegangen und so weiter.
Schön, dass Sie an diese Geschichte dann noch einmal erinnert haben und dass das jetzt auch sozusagen digitalisiert ist und nicht nur im Buchformat. Sie haben ja auch schon angedeutet jetzt, dass Sie viele Dinge jetzt initiiert haben, unter anderem auch nach dem Tod von Erhard Berg, dass Sie eben diese Jugendtreffen, also die Maurerjugend der 50er und 60er Jahre jetzt in einer privaten Gartenparty so jeden August immer versammeln und die Tradition aufrechterhalten auch.
Das war mir wichtig.
Und es ist so, dass Sie jetzt eine Reihe von Dingen, ja, weil nach unserem letzten Gespräch haben Sie ja angekündigt, dass Sie vieles vornehmen, als zu versuchen. Können Sie jetzt einmal kurz skizzieren, was ist abgesehen von dieser traditionellen Gartenparty jetzt, wo sich die Altmaurer treffen können, noch alles gemacht haben und ja, was gelungen ist bis jetzt schon?
Naja, es ist einiges passiert. Über sehr liebe Freunde, mit Ernst Paletta und so, wo dann die Idee war, aktiver oder auch in Vereinsform in Mauer aktiv zu werden. Das heißt, ich habe von ihm dann die Obmannschaft übernommen, verständlich, also ich glaube, er hat es 24 Jahre gemacht, dann ist irgendwann einmal Zeit dann zu übergeben. Mir ist schon bewusst, dass ich nicht der Jüngste bin, aber dafür habe ich eben Obmannstellvertreterin Irene Bauer und damit auch eine Frau und einen jüngeren Kassier, also einige Jüngere, die Tradition ja weiter pflegen werden. Was haben wir so gesehen?
Und das ist der Verein?
Kultur 23 Mauer aktiv.
Genau, also der Nachfolgeverein, von dem ist der war Kulturkreis, glaube ich, ist also Kultur 23 Mauer aktiv. Ja. Und dieser Verein setzt sich praktisch zur Aufgabe, dass eben hier kulturelle Ereignisse gefördert werden.
Ja. Dass man erstens einmal Tradition weiterhält. Die Tradition zum Beispiel beim Maifest, heuer war wieder nach 2019 das Maifest. Dass wir Dinge bringen, wo die für Mauer durchaus Bedeutung haben. Ich denke jetzt im Jänner, wo der Professor Hoppel einen toll besuchten Vortrag im Vorsaal gehabt hat über Mauer und die Einbettung und die Geschichte. Das geht jetzt da weiter mit im Oktober, wo einer aus der Maurerjugend, auch nicht mehr der Jüngste, nämlich über 70 und seine Motorradfreunde sind alle auch in dem Alter, werden sie einen Film zeigen über die Südamerika-Tour. Die waren 3 Monate, sind sie quer durch Südamerika gefahren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und ein wichtiger Punkt, auf den ich mich auch freue, auf Anregung in dem Fall vom Ernst, könnte man nicht zusammenbringen, Kinderpurgatorinnen aus der Umgebung, aus Mauer oder aus Liesing, und sie lesen lassen. Und das haben wir jetzt am 3. Dezember, werden wir das haben. Und das ist insofern schön, weil vorher ist eine Messe, Kindermesse, wo die erstkommenden Kinder vorgestellt werden und danach ja im Pfarrsaal halt statt am Pfarrcafé eine Lesung. Und glaube, das sind sehr, sehr liebe Autorinnen, die sich sofort bereit erklärt haben, ja, das machen sie gerne und das ist eine gute Idee. Und so werden wir halt einiges jetzt mit diesen Dingen machen, weil ich einfach sehe, man muss aktiv dahinter sein und was weitertreiben. Ja. Und dass das Bedürfnis auf Kommunikation da ist, ist relativ klar. Nicht? Ich habe diesen Verteiler Mauer Use, fast an die 200 Leute. Das Erfreuliche ist, dass ich Feedback kriege. Ja. Und das Erfreuliche ist auch, dass wir jetzt merkt man es, weil wir sie auch unterstützt haben, beim Rotana Theater Sommer, nicht? Wo wir zusammenarbeiten, nicht? Wo man ja jetzt doch einander kennt und genauso unterstützen kann und erkennbar auch mit der Unterstützung auch Maurer und Maurerinnen aktiviert, diese Theaterspiele zu besuchen. Nicht? Das im Moment ja, gestern habe ich den Rosenkavalier gesehen und nächste Woche wäre der Sommernachtstraum. Also ganz tolle Initiativen. Ja? Und so versuchen wir in der Kommunikation gut zu informieren, ja, auch zu vernetzen und eben sicherzustellen, dass Information wirklich verteilt wird. Ja. Ich habe das immer jetzt, so wie ich rausgekommen bin nach Mauer wieder, das 2015, man dachte, bitte, das Einzige ist die Plakate, die irgendwo hängen. Und da glaubt man, dass man jemanden erreicht, nicht? Sondern man muss nachsetzen, man muss informieren, man muss sagen, ja, das ist übermorgen und schaut dir das an. Und ich finde, das ist, kommt sehr positiv an.
Ja, diese Idee von dem E-Mail-Verteiler, die Sie gehabt haben, das eben so großartig angenommen worden ist, und das kann jeder da mitmachen, also wenn man auf mauer.at geht, auf E-Mail-Verteiler klickt, dann kommt man auf Ihre E-Mail-Adresse und braucht nur schreiben und dann kriegt man auch diese laufenden Informationen über alle Ereignisse, die in Mauer stattfinden.
Ja. Ich informiere nicht nur über Mauer, sondern wo zum Teil Maurer Veranstaltungen machen, woanders. Ne? Ich denke an den irrsinnig aktiven Marc Klenk. Ne? Die Angebote, die teilweise kostenlos sind. Ne? Ich denke da zuletzt jetzt mit irgendeiner Presseseite im Belvedere, die Ausstellung Kolossal und so weiter. Und aufgrund der Rückmeldungen sehe ich ja, nicht? Ich habe mir das angeschaut, ich war dort, hat mir gefallen und so weiter. Und ich glaube, das ist irrsinnig positiv. Ja? Und auch, dass man in der Kommunikation informiert über unsere Winzer und so wie jetzt da mit 65 Jahren der Reinhard Lenz und auch, dass man bei Veranstaltungen mitmacht, wie jetzt in zwei Wochen die Wiener Weinwandertage. Ja, weil immerhin, da haben wir uns jahrelang bemüht, Mauer hineinzubekommen. Jetzt ist Mauer dabei. Und mit einer sehr attraktiven Strecke, 4,6 Kilometer. Und was wirklich fantastisch ist, dass man dann am Kadolsberg hoffentlich bei schönem Wetter entweder beim Steinkammer zu den Sturmtagen einkehren kann oder beim Krausenburger ebenfalls zum heurigen. Und das Ganze lebt. Ja, und das finde ich irrsinnig toll.
Ja, Sie sagen das so nebenbei, das war ja auch eine große Initiative für ihn, dieser Weinwanderweg, und dass der da aufgenommen worden ist, das ist auch sehr gut gelungen. Und eine Sache, die auch versucht worden ist, also nicht alles kann ja gelingen, das ist diese Busverbindung gewesen. Ja. Und da haben Sie auch eine Bürgerinitiative gestartet, und das ist aber nicht so einfach offensichtlich.
Naja, es ist insofern nicht so einfach. Es wird der Modellversuch der Aldera wird weiter gemacht. Die Evaluierung, glaube ich, läuft noch, oder ist man auch beim Überlegen, was man nachbessern kann. Also ich glaube, es wird einen Ansatz geben für Mauer. Das Drama ist natürlich, dass die Öffis schon einen Nachholbedarf haben. weil ich teile die Ansicht, die letzte Meile geht uns nichts mehr an. Dann ein Kilometer oder mehr den Berg raufrennen oder mit einer Einkaufstasche oder als 75-, 80-Jährige, das ist keine Antwort für mich. Und daher ist ein ziemlicher Druck ja da, was zu machen. Und ich glaube, dass in Richtung dieser Abrufe von öffentlichen Taxis, also den sogenannten Citybussen, das wird auf jeden Fall weitergehen. Mhm. Ja. Das heißt, sie machen jetzt einen Modellversuch über der Donau und schauen, wie sie Alderla weiterentwickeln können, Alderla Inselsdorf. Und also ich nehme an, irgendwann wird es auch den Ansatz geben, da diese Runde, die wir vorgeschlagen haben. Aber nicht als Buslinie, weil das war immer das Problem mit einem Fahrplan und dann habe ich keine Leute, die zusteigen wollen, sondern ich glaube, es wird sich das Modell on demand durchsetzen.
Mhm. Ja, das wäre auch sehr gescheit. Man sieht, dass also noch unglaublich viel zu tun ist und es ist auch jederzeit die Möglichkeit, dass man sie eben anschreibt und mit neuen Ideen kommt, wo man dann überlegen kann, ist das umsetzbar, kann man das machen und so weiter. Also eine sehr interessante Zukunft steht uns noch bevor. Gut, dann würde ich sagen, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und freue mich schon auf das nächste, wenn es wieder andere Neuigkeiten geben wird.
Ja, gerne.